Ja, das heutige Thema, das könnt ihr hier vorne sehen, lautet 4 wichtige Ereignisse im Leben eines gläubigen Menschen. Sicherlich gibt es noch viele andere wichtige Ereignisse im Leben eines gläubigen Menschen, aber ich glaube, dass diese 4 ganz wichtig sind. Wenn ihr dieses Bild hier mal betrachtet, da ist ja da oben einer mit einem Fernrohr und der kann das alles ganz gut lesen, da ist ein Ziel. Und auf unserem Weg haben wir wie hier so ein Labyrinth und von da oben ist gut gucken, ja? Aber wenn man davor steht, dann sieht man nicht die Wege. Und merkt euch mal eins, ihr braucht die Verbindung zum Herrn Jesus. Der ist da oben und hat einen Fernrohr, wenn ich das so sagen darf, und hat alles im Blick. Der ist nämlich schon am Ziel. Und das Wichtige ist in deinem und meinem Leben, dass wir uns nicht im Labyrinth unseres Lebens verrennen und das auf eigene Faust machen, sonst landen wir irgendwo hier immer irgendwo verkehrt, sondern wir brauchen eine Beziehung zu dem, der den Überblick hat. Jesus ist dein Wachturm, wenn ich das so sagen darf. Ja, nicht von den Zeugen Jehovas, sondern dein Wachturm. Er wacht über dein Leben und er sitzt dort oben und er hat alles im Blick. Du fühlst dich vielleicht oft im Leben hier im Labyrinth des Lebens verloren. Du weißt manchmal nicht, Herr, wo soll ich hingehen? Links, rechts, geradeaus. Da musst du zu dem gehen, der den Überblick hat. Nimm dieses Bild für dein ganzes Leben mit. Ich möchte es dir eingravieren in dein Herz. Du wirst immer jemanden haben in deinem Leben, der den Überblick hat, und das ist Jesus. Du brauchst nie verzweifeln als Christ. Es gibt jemand, der hat den absoluten Durchblick. Den Predigtext hat unsere Schwester uns ja nun schon vorgelesen gehabt. Und ich möchte zum ersten Punkt kommen. Ein ganz wichtiges Ereignis ist die Berufung. Und wir lesen hier in Vers 11, im 2. Chronik, Kapitel 29, Vers 11, da steht: Nun, meine Söhne, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, vor ihm zu stehen und ihm zu dienen. Ihr sollt seine Diener sein und ihm Rauchopfer darbringen. Und das sind einige Punkte, die für den, der berufen worden ist, wichtig sind. Das Erste, was hier steht, ist natürlich, was ist Gottes Berufung für mich? Das ist eine wichtige Frage. Und vielleicht stehst du mit einem Fragezeichen in deinem Leben auch dorthin. Vielleicht stehst du dort vor deinem Leben und bist davor und weißt nicht genau, was jetzt hier passiert. Du stehst da und weißt nicht, wo geht's weiter in mein Leben. Ja, und da ist es einfach wichtig, eine Sache zu verstehen. Du bist berufen worden für eine Aufgabe. Also es gibt keine Christen, die arbeitslos sind. Manche sagen, du, ich weiß gar nicht, was meine Berufung ist. Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was mein Auftrag ist. Und wisst ihr, dementsprechend sieht auch das Leben bei einigen Christen aus. Ich glaube, wer keine Verantwortung hat, lebt verantwortungslos. Und wer nicht weiß, wozu und warum er hier ist, der wird sein Leben verplempern. Du musst wissen als Christ, warum du hier bist. Warum bist du hier? Um geheiligt zu werden? Das ist blödes Zeug. Kann der Herr dich nach Hause holen? In Jesus bist du vollkommen geheiligt. Der kann dich nach Hause holen und hast kein Problem mehr. Der einzige Grund, warum Gott dich hier lässt, ist, er hat etwas in dein Leben hineingelegt, an Fähigkeiten, an Gaben. Und das möchte er durch dein Leben an anderen Menschen weitergeben. Und wenn dann der Auftrag erfüllt ist, dann erst kommst du nach Hause. Nicht eine Sekunde vorher und nicht eine Sekunde später. Und das ist eine wichtige Aufgabe, die du hast. Manche Christen sagen, ja, ob ich nun lebe oder nicht, das ist eine Beleidigung Jesu. Nimm nie mehr das Wort Christ in den Mund, wenn du so redest. Wenn der König aller Könige, der Herr in deinem Leben ist, dann hast du einen gewaltigen Auftrag. Adel verpflichtet. Du hast nicht so einen Wald- und Wiesengott. Du hast den Gott, den König, das ist dein Herr. Und er möchte mit dir etwas bewegen. Mit keinem anderen, sondern mit dir ganz persönlich. Gott hat für dein Leben einen Plan und der ist einmalig. Es gibt 8 Milliarden Menschen mittlerweile fast. Aber dich möchte Gott ganz persönlich benutzen und gebrauchen für sein Reich. Er hat mit dir etwas vor, was er mit keinem Mensch auf dieser Erde vorhat. Das kann er und möchte nur mit dir tun. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, was ist denn meine Berufung? Erstens, wir kriegen hier einen Auftrag. Die Berufenen sind von Gott in den Dienst gestellt, um nicht lässig zu sein. Es gibt manche Christen, die laufen so rum, ja, wie so eine halbe Tüte Chips, wollte ich schon sagen. Ja, die leiern da so rum, ja. Du musst dir bewusst werden, nicht lässig zu sein. Alles, was du tust für den Herrn, sollst du tun mit einer Leidenschaft. Ja? Gestern habe ich das so erlebt bei unserem Straßeneinsatz. Da war Feuer drinne vom Herrn, Freude. Ja? Und da ist auch etwas passiert. Wir schleichen doch nicht hier wie so eine Schleicher rum. Nicht lässig sein. Du bist berufen, um mit Feuer und Flamme für Jesus unterwegs zu sein. Egal, wo du bist, im Hauskreis, Jugendarbeit, Frauenarbeit, was du auch tust, Stühle aufstellen, mach es alles mit Leidenschaft. Und nicht lässig. Das ist dem Herrn nicht würdig, lässig zu sein. Das Zweite. Wir sind berufen, um vor Gott zu stehen. Vor Gott zu stehen. Vor ihm zu stehen. Männer und Frauen, die vor Gott knien, können vor Menschen stehen. Wir müssen nicht Duckmäuser von Menschen sein und unser Leben ständig damit zu verbringen, ob wir Menschen gefallen oder nicht. Der Mensch ist wetterwendig wie die Fahne im Wind. Wenn du darauf baust, hast du verloren. Du bist nicht verloren, du hast verloren. Der Mensch, der streichelt dich heute und sagt, du bist der Größte, und eine Stunde später bringt der gleiche Mensch dich um. Jesus haben sie gesagt, Hosianna, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und ein paar Stunden später, kreuzige ihn. Das ist der Mensch. Auf den willst du bauen? Dann mal gute Nacht. Du musst auf deinen Schöpfer bauen. Du musst vor ihm stehen. Wir haben ein Vorrecht, wir dürfen vor ihm stehen. Wir dürfen sagen, Herr, hier bin ich. Nimm mein Leben. Du sollst vor Gott stehen. Noch etwas, eine dritte Sache. Du bist berufen, um Gott zu dienen. Manche Christen wollen sich immer bedienen lassen. Ach, mich besucht keiner. Ach, zu mir kommt keiner. Mich ruft keiner an. Mich lädt keiner ein. Das ist überhaupt nicht deine Aufgabe. Du sollst dienen. Du sollst zu Menschen hingehen. Du sollst dich aufmachen. Ja, wir haben so ein Bedienungschristsein uns angewöhnt. Weißt du, ich bin Christ und jetzt... Alle müssen mich dienen, ja? Los, Bruder, komm her, dien mir. Und Schwester doch, alle dienen. Und wenn ihr mich nicht dient, seid ihr blöde. Jesus ist der Meister. Er hat die Schürze sich genommen, kniet sich nieder und wäscht die Füße seiner Jünger. Und wir waschen oft den Kopf unserer Geschwister. Du bist berufen, um zu dienen. Bring dir das ein. Du musst dienen. Aber wisst ihr was? Du kannst nur richtig dienen, wenn Gott vorher dir dienen kann. Erst wenn Gott dich beschenkt und du dich beschenken lässt von ihm, dann hast du etwas. Wenn du dienst, ohne an dieser Quelle zu sein, wirst du ausbrennen. Wenn du dienst und erwartest von Menschen Lob und alles, dann hast du schon verloren. Dann wirst du in Depression ohne Ende leiden. Dann wirst du nie mehr etwas für Menschen tun, weil der Mensch von der Bibel aus böse ist. Und der Christ ist auch böse. Er ist zwar besser dran, aber der Christ von seinem Wesen, wenn der Herr nicht die Gnade schenkt, ist böse, bitterböse. Manchmal können Christen noch viel böser sein als Weltmenschen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Und du bist dazu Rauchopfer. Damals in der Bibel, wir wissen aus Offenbarung, dass Rauchopfer waren ein Symbol der Gebete. Und Christus, sein Leben, war ein Wohlgeruch Gottes. Du sollst ein Wohlgeruch Gottes sein. Wenn Gott an dich denkt, an dich sieht, wenn er dich sieht in dein Leben, dann soll das ein Wohlgeruch sein, dass du ihn verherrlichst. Ich hoffe, dass es dir bewusst ist. Es geht um ihn und nicht um dich. Und eine ganz wichtige Sache steht in Psalm 138, Vers 8. Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen. Herr, deine Güte währt ewig. Und was du zu tun begonnen hast, davon wirst du nicht ablassen. Wir haben einen treuen Gott. Du, Gott hat dich nicht ausgewählt und geht mit dir so ein paar Meilen und dann sagt er, der ist mir zu bekloppt oder die ist mir zu bekloppt. Sondern was Gott anfängt, das steht in meiner Bibel, das führt er zu Ende. Gott denkt nicht daran, dich aufzugeben. Vielleicht hast du dich aufgegeben, das ist dein Problem, das ist nicht Gottes Problem. Gott hat dich nicht aufgegeben. Gott wird dich nie aufgeben. Wenn du das von ihm denkst, dann beleidigst du seine Liebe. Das ist eine der schlimmsten Sünden. Wir beleidigen Gott oft. Das hört sich fromm an. Ach ja, ich glaube, jetzt kannst du mich nicht mehr lieben. Ich habe so fürchterlich versagt. Und Gott sagt, hallo, entschuldigung mal, kennst du meine Liebe nicht? Wisst ihr, wir degradieren Gott auf unsere Liebe. Bin ich gut? Ist er schlecht? Bin ich schlecht? Manche Christen denken so über Gott, das ist ein Götzenbild. Tu Buße heute. Tu Buße vor dem Herrn, wenn du so über Gottes Liebe lästerst. Gottes Liebe hat eine ganz andere Beständigkeit. Das ist so wichtig, dass du das mitnimmst. Ja? Und dann ein wichtiges Zitat. Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenen. Das ist ein Unterschied. Manche sagen, oh, das kann ich nicht. Das weiß Gott. Mose, kannst du mal gehen? Ich kann nicht reden. Das weiß ich, aber gehst du mal bitte? Nö. Dann verlässt er sich auf seinen Bruder Aaron, das war ein guter Rhetoriker, und ausgerechnet der verführt ihn in die Sünde und das Volk in die Sünde und macht das gegossene Kalb. Merkt ihr das? Wenn du Menschen denkst, dass die deine Schwachpunkte beseitigen können, wenn diese Menschen, auf die du vertraust, die brechen dir das Genick. Merkt ihr das? Denk an Mose und Aaron. Wenn Gott dich beruft, dann weiß er, dass du manchmal schwierig bist. Das weiß er. Muss ihn nicht daran erinnern. Gott ist nicht vergesslich. Aber er möchte trotzdem mit dir was machen. Ich habe manchmal das Gefühl, Gottes Lieblingsbeschäftigung ist, aus total schrägen, verrückten Menschen etwas zu machen. Ich glaube, dass es Gottes Lieblingsaufgabe ist, die Menschen herauszuholen aus ihrem Leben, auf die keiner mehr in Pfefferlenk sitzt. Ich glaube, dass es Gott interessant ist, Menschen mit einer totalen verkorksten Biografie völlig neu aufzustellen. Darum gehe ich in Gefängnisse. Darum bringe ich die Botschaft dort. Ich habe mit Mördern gesprochen, mit Leuten, die haben missgebaut, hätte man 3 Aktenwagen vollholen können. Und ich habe ihnen trotzdem gesagt, Jesus kann dein Leben neu machen. Aber mich nicht, doch, und gerade dich will er haben. Aus den schlimmsten Sündern macht Gott die schönsten Edelsteine für seine Krone. Das ist wahr. Und deswegen haben wir die beste Botschaft, die es gibt. Wenn Leute zu mir kommen, Christian, wenn du mein Leben, ich habe alles nur Blödsinn gemacht. Sei wunderbar, genau für dich ist Jesus gekommen. Ich bin unzuverlässig. Ich kann schlecht reden. Ich habe Menschenfurcht. Ich bin sehr schnell jähzornig. Und sagt Jesus, genau dich will ich haben. Heiligung. Eine zweite wichtige Sache. Vers 5 und die Verse 16 bis 19, dort steht, ihr Leviten, hört mir zu, das ist auch wichtig, ja? Hört mir zu, wir hören oft nicht zu, wenn Leute reden. Reinigt euch und das Haus des Herrn, des Gottes eurer Vorfahren. Entfernt alles Unreine aus dem Heiligtum. Die Priester gingen ins Heiligtum vom Haus des Herrn, um es zu reinigen, und schafften alles Unreine, das sie vorfanden, hinaus in den Vorhof vom Haus des Herrn. Von dort brachten die Leviten es an den Bach Kidron. Ich danke dir, meine Schwester. Am ersten Tag des ersten Monats begannen sie, und nach 8 Tagen waren sie bis in die Vorhalle vorgedrungen. Dann heiligten sie das Haus des Herrn selbst, weitere 8 Tage lang. Und am 16. Tag des ersten Monats war das Werk beendet. Dann gingen die Leviten zu König Hiskia und berichteten, wir haben das ganze Haus des Herrn gereinigt, den Brandopferaltar und die dazugehörigen Gegenstände, sowie den Tisch der Schaubrote mit allen Geräten. Dabei haben wir auch die Gegenstände, die König Ahas zu seiner Zeit entweiht hatte, gereinigt und geheiligt. Sie stehen jetzt vor dem Altar des Herrn. Das ist Heiligung. Und dann wird das hier gesagt, ja. Geheiligte Menschen bewirken Heiligung. Da steht, die Hiskia sagt, reinigt euch und das Haus. Bevor du andere reinigst, bevor du im Reich Gottes, im Haus Gottes Reinigung bewirken möchtest, musst du dich selbst reinigen lassen vom Herrn. Du kannst mit schmutzigen Händen andere nicht sauber machen. Du kannst von anderen kein Gebetsleben fordern, wenn du nie betest. Du kannst anderen die Bibel nicht groß machen, wenn deine Bibel verstaubt ist. Du musst dich selbst heiligen und reinigen lassen. Und dann kannst du andere Menschen auch für den Herrn Jesus begeistern. Ein alter Kirchenvater hat gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen Menschen entzünden willst. Wenn du keine Liebe zu Jesus hast, wie willst du dann anderen Menschen Begeisterung beibringen? Wenn du wie eine Schlaftablette in der Kurve über den Glauben redest, dann musst du dir die Frage stellen, bist du überhaupt begeistert von Jesus? Wir reden manchmal so, ach übrigens, ich bin auch Christ. Hallo? Das sind denn Menschen, die hauen uns alle Sünden vom Kopf, glauben jeden Schwachsinn und wir haben die Botschaft und verkriechen uns und piepen da rum wie Mäuse. Wir sagen, du, ich habe die beste Botschaft und egal wo du herkommst, du brauchst Jesus, mein Freund. Und ich kann dir nur sagen, es ist herrlich, mit Jesus zu leben. Und dann wirst du verlacht. Och Gott, da geht die Welt unter, ja. Bekenne ihn. Bekenne ihn. Wisst ihr, eine zweite Sache. Das Unreine muss aus Gottes Tempel herausgenommen werden. Wir sind ja auch ein Tempel Gottes, laut 1. König, Korinther 6. Was ist alles für Unrat in uns? Hass, Groll, Unversöhnlichkeit, Lieblosigkeit, Stolz, Neid. Groll, Verbitterung. Schmeiß diesen Dreck raus. Du, in dir wohnt der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die Trinität Gottes hat in deinem Tempel innerlich Einzug genommen. Möchtest du da eine Räuberhöhle haben? Schmeiß den Dreck raus. Sieh mal, wenn du ein vernünftiger Mensch bist und du hast einen wichtigen Besucher, dann lässt du doch den nicht in dein Haus reinkommen, wenn da alles drunter und drüber ist. Du machst doch schnell sauber und sagst, heute kommt mein Onkel, den habe ich so lange nicht mehr gesehen, ein Ehrenmann, die beste Tasse muss dahin, wasch dich dreimal ab, ja? Oder lässt du deine besten Gäste so in deine Dreckshöhle reinkommen? Dein Herz gehört Jesus. Willst du nicht heute anfangen, den ganzen Dreck, der ihn so beschmutzt, endlich mal raustun? Wir sollten uns mal neue Gedanken machen, Herr, was tue ich dir an? Du lebst in mir. Ich möchte mit diesem ganzen Dreck der Sünde nichts mehr zu tun haben. Nicht, weil ich darf nicht mehr sündigen. Wenn du das so noch denkst, weiß ich gar nicht, ob du verstanden hast, um was es geht als Christ. Nein, ich möchte nicht mehr sündigen, weil Jesus mir so groß geworden ist. Nicht, ach, als Christ darf man nicht mehr Zigaretten rauchen, nicht mehr Party machen, ich darf das nicht und das nicht. Dann lass das doch, geh doch in die Welt. Nein, ich möchte das als Christ nicht mehr tun. Warum? Weil Jesus seine Liebe mein Herz und mein Leben erfüllt hat. Und weil ich das nicht sehen kann, wenn er betrübt ist. Weil ich ihn liebe. Das ist ein ganz anderes Motiv, Sünde zu lassen. Nicht, ach na ja, gehe ich eben halt nicht zur Party heute. Ja? Nein, du, ich brauche das nicht mehr. Warum? Jesus hat mein Leben völlig erfüllt. Ich brauche diesen ganzen Quatsch nicht mehr. Sich zu reinigen, sich zu heiligen, kostet Zeit. 16 Tage haben die gebraucht. So, heiligen geht nicht mal ein kurzes Gebet. Ach, Herr Jesus, heilige mich und das war's. Ich habe euch gesagt, und das meine ich ernst, ich habe jeden Sonntag meinen Richterstuhl Christi, auch heute wieder. Ich gehe spazieren am Sonntag und dann stelle ich den Herrn Fragen, Herr, wie siehst du meine Ehe? Wie verhalte ich mich zu meinen Geschwistern? Wie verhalte ich mich zu dir, zu meinem Arbeitgeber? Wie verhalte ich mich zu meinen Nachbarn? Wie verhalte ich mich zu meinen Kindern? Wie verhalte ich mich zu meinen Geschwistern im Glauben? Wie verhalte ich mich zu Brüdern und Schwestern, die mich angreifen? Offenbar mein Leben. Und dann darf ich gehen, fast eine Stunde, und Buße tun. Herr, vergib mir. Ich könnte noch ein besserer Ehemann sein, noch ein besserer Vater, noch besser den Arbeitgeber dienen. Ich könnte meinen Geschwistern noch mehr Liebe geben. Ich könnte dich vor allen Dingen noch viel mehr lieben. Und dann komme ich nach Hause und bin zu Tode betrübt. Stimmt das? Nein. Meine Frau kann es bestätigen. Ich komme nach Hause und bin frei. Ganzer Dreck ist weg. Und die Freude ist wieder in meinem Herzen da. Ich freue mich auf diesen Sonntagsspaziergang. Ja? Der hilft mir. Aber es kostet Zeit. Man kann sein Leben nicht aufräumen in 3 Sekunden. Ja? Es kostet Zeit. Aber es lohnt sich. Oh, Entschuldigung. So weit. Und dann noch ein Punkt, der vierte. Nach der Heiligung können wir wieder in Gottes Nähe stehen. Vor dem Altar sind die plötzlich wieder, haben wir gelesen. In Psalm 18, Vers 20 steht, rings um mich machte er es weit und frei. Er liebt mich, darum half er mir. Ist das nicht schön, wenn du den ganzen Dreck deiner Sünde loswerden kannst und dann darfst du wieder aufatmen und dann nimmt er dich wieder in seinen Dienst? Gott ist ja nicht beleidigt. Er vergibt dir deine ganzen Sünden und sagt, und was denkst du jetzt, was ich mache? Ja, Herr, jetzt darf ich nur noch irgendwo da hinten in die Ecke sitzen. Nein, wieder ab in deinen Dienst. Ich? Ja. Ja, aber ich habe dir doch so viel angetan. Was denn? Ja, meine Sünden. Welche? Ja, die habe ich dir doch bekannt. Welche? In den Tiefen des Meeres. Ich weiß nicht, von was du sprichst. Welche Sünden? So reagiert Gott. Der Teufel möchte gerne deine Mikrowelle sein, dass er die alten Sünden immer wieder aufwärmt. Hast du auch so eine Mikrowelle, wo es der Teufel gelingt, deine alten Sünden immer dir schön aufzuwärmen? Dann sage ich dir, schmeiß diese dämonische, teuflische Mikrowelle aus deinem Leben. Gott kennt so einen Schwachsinn nicht. Und sowas, ja, wenn Gott dir vergibt, dann ist es ausgelöscht. Wenn du von Herzen Buße tust und du würdest 2 Sekunden später sagen, Herr, ist alles weg, dann würde er sagen, was denn? Ich weiß nicht, von was du sprichst. Ja, die Sünde, die ich da getan habe, welche? Ist nicht da, ist weg. Wisst ihr, was gewaltig ist? Jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. In der ganzen Bibel gibt es nicht eine einzige Stelle, wo Gott zurückschaut. Mach mal eine Bibelarbeit. Falls du eine Stelle findest, sag mir Bescheid, du wirst sie nicht finden. Gott schaut nach vorne. Nimm das für dein Leben mit. Gott schaut auch mit dir nach vorne. Du kannst vieles gar nicht wieder gut machen. Viele Sachen. Es gibt so einen wunderbaren Satz. Lass dein Leben nicht von deiner Vergangenheit bestimmen, sondern von Gottes guten Verheißungen. Was war, ist vorbei. Aber du darfst jetzt leben. Und du darfst neu anfangen. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, ist das nicht so, was Gott mit dir macht, sondern ein weißes Blatt. Er sagt so, mein Kind, wollen wir beide wieder neu starten, ja? Jeden Morgen. Darüber freue ich mich am meisten als Christ. Ich darf jeden Morgen mit meinem Herrn neu anfangen. Ich weiß, dass ich heute vielleicht noch manches mache, was ihm nicht gefällt. Darf ich auch heute Abend auf meine Knie gehen oder noch während der Sünde schon auf den Knien. Aber wenn ich morgen früh aufstehe, so stehe ich auf. Dann ist es so, als wenn Gott sagt zu mir, guten Morgen, mein Kind. Wir beide starten wieder von null, oder? Du kannst heute nochmal alles neu anfangen. Und das liebe ich. Das ist die beste Botschaft, die es gibt auf diesem ganzen Planeten. Aber Geschwister, Heiligung tut weh. Wir werden in das Bild Jesu verändert. Und der Herr muss so manches abschlagen. Und das tut weh. Wenn es ins Eingemachte geht, wenn plötzlich mein Wesen verändert werden muss, wenn ich als Mann immer Recht haben will und Gott sagt, so nicht, mein Freund. Ich meine jetzt nicht Zigaretten wegschmeißen oder andere Sachen, das ist für mich alles, das ist alles für mich Zirkus, ja. Nein, das Innerliche, wenn es um mein Wesen geht. Wenn Gott sagt, deine Sturheit, deine Besserwisserei, da möchte ich ran. Oh, das tut weh. Wisst ihr warum? Weil dann stellt Gott uns genau Menschen, die uns da angreifen. Du bist ein jähzorniger Mensch. Plötzlich stellt Gott ständig Menschen um dich, die dich so auf die Palme bringen, dass du sagst, Herr Jesus, bitte 2 Minuten allein an einem dunklen Ort und das Genick ist meins. Und Gott sagt, ich nehme diesen Menschen nicht weg. Vielleicht in der Familie hast du jemanden, sagt, dann besuche ich diese blöde Kuh nicht mehr. Und plötzlich bekommst du 2 Wochen später eine neue Arbeitskollegin und die hat genau die gleiche Art. Merk dir mal eins, wenn Gott dir eine Lektion zeigen will, kannst du weglaufen, aber er wird dort, wo du hinläufst, dir die Lektion wiedergeben. Du kannst nicht vor dir selbst weglaufen. Du nimmst dich immer mit, egal wo du hingehst. Du nimmst dich mit, mein lieber Freund. Das ist wichtig zu wissen. Der Lobpreis. Dann ließ König Hiskia die Leviten mit Zimpeln, mit Harfen und Zittern im Haus des Herrn Aufstellung nehmen. Heute sind wir nicht so viel da, die sind krank, ja? Wie es der Herr geboten hatte, durch David, durch Gad, den Seher des Königs und durch den Propheten Nathan. Die Leviten nahmen daraufhin mit den Instrumenten Davids ihre Plätze ein. Ja? die Trompeten, und Hiskia befahl, das Brandopfer auf dem Altar zu legen. Als das Brandopfer begann, setzte der Lobgesang für den Herrn ein, begleitet von den Trompeten und anderen Instrumenten Davids, des Königs von Israel. Die ganze Versammlung betete zum Herrn, während die Lieder erklangen und die Trompeten ihre Instrumente spielten, bis die Brandopfer dargebracht waren. Dann knieten der König und alle Anwesenden nieder zur Anbetung. König Hiskia und die führenden Männer befahlen den Leviten, den Herrn mit den Liedern von David und vom Seher Asaf zu preisen. Sie sangen voller Freude und verneigten sich in Anbetung vor Gott. Lobpreis. Lobpreis, Geschwister. Was ist denn Lobpreis? Ja, Lobpreis gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, ja, Lobpreis bedeutet da irgendwie in Trancezustand 200 Lieder rückwärts und vorwärts zu singen. Das ist nicht Lobpreis. Das ist Stimmung, ja? Das ist Stimmung. Und Lobpreis hat auch wenig zu tun mit Gefühlsduselei, ja? Das mag auch sein, dass das vielleicht auch dazu gehört, dass wir von unserem Gefühl bewegt werden. Musik macht ja auch mit den Gefühlen etwas, und die dürfen wir auch haben. Es gibt ja manche Christen, die behaupten, ein Christ darf keine Gefühle haben. Ja? In manchen Gemeinden kommst du rein, wenn du da einfach mal sagst, wunderbar, Halleluja, ja? Du darfst ja nicht machen. Ja? Ja, die Leute kommen nicht in den Himmel rein. Ja? Die haben Probleme im Himmel, da wird ständig den Herrn gelobt und gepriesen. Ja? Und da wird Halleluja gerufen, aber richtig. Ja? Also die kommen nicht da rein. Oder sie wollen da nicht hin, wenn ihnen das stört. Ja? Und all so eine Sache. Aber es muss alles angemessen sein. Es darf nicht sein, dass ein Gottesdienst so emotional aufgeladen ist, dass nur noch die Gefühle da sind. Dann geht man nach Hause, schwebt fast schon, ja, und hat verdrehte Augen. Und dann kommt der graue, mausgraue Alltag. Und dann ist man plötzlich ausgebrannt. Herr, wo bist du? Der Herr ist da. Du hast nur ein Problem. Du vermischt wahre Heiligung und wahren Lobpreis mit Gefühlsduselei. Das ist dein Problem. Sieh mal, und ganz wichtig ist, Lobpreis ist alles, hatte, also Gott mit Instrumenten loben auch, ne? Das sehen wir ja, ne? Harfen, Zimpeln und so, und ich bin auch dankbar für meine Geschwister, die mitspielen, ist doch viel schöner, wenn sowas dabei ist, ja? Und dann ist auch wichtig, alles hatte seine Ordnung, sie nahmen ihre Plätze ein, die haben da nicht willkürlich irgendwas gemacht, sondern es hatte auch seine Ordnung, Gott ist ein Gott der Ordnung. Und wahrer Lobpreis ist auch von einer Ordnung bestimmt. Ja, das lesen wir hier ganz klar in diesem Bibeltext. Und vor dem wahren Lobpreis gehört die völlige Hingabe. Das haben wir eben gelesen. Erst war das Brandopfer da und dann begann der Lobpreis. Das steht hier, ja. Erst das Brandopfer, bis die Brandopfer dargebracht waren. Dann kniete der König und alle nieder zur Anbetung. Ja, also es ist ganz wichtig. Ich kann gar keinen Lobpreis bringen. Ich habe ein Lotterleben. Ich lebe von Montag bis Samstag, wie ich will. Und dann komme ich hier Sonntag rein und singe, Halleluja, der Herr, der lebt. Oh, ich bin so erfüllt vom Herrn Jesus. Montag gehe ich wieder hin, lebe wie der Teufel in Person und Sonntag komme ich wieder und mache Tralala. Das geht nicht, Geschwister. Erst das Brandopfer. Und das Brandopfer ist das Opfer, das nur Gott gehörte. Es wurde alles verbrannt. Und es ist ein Zeichen der Weihung für den Herrn. Jesus am Kreuz war ein Brandopfer. Alles für den Herrn. Und wahrer Lobpreis hat nichts zu tun mit Gefühlsduselei. Das heißt, Herr, mein ganzes Leben soll dich ehren. Mein Reden, mein Handeln, mein Schweigen, mein Geld, mein Portemonnaie, meine Familie, alles, was ich haben darf, mein Auto, alles soll dich preisen. Ich möchte alles für dich einsetzen. Gibt dir manche Christen, habe ich alles schon erlebt. Wir haben eine tolle Wohnung, ein tolles Haus. Und dann fragt man, können wir bei dir einen Hauskreis machen? Oh nee, das geht nicht. Ich sage, aber du hast eine große Stube, die sind... Wieso nicht? Dann kommen so viele Menschen. Ich sage, ja. Und manche haben vielleicht schmutzige Schuhe, dann geht der Teppich, wird schmutzig. Okay, und dann müsste ich vielleicht noch ein bisschen Brötchen kaufen, das will ich auch nicht. Okay. Können wir das in der Küche machen bei uns? Nö. Dann lass mal. Versteht ihr? Was gibt es für verrückte Christen? Ich hoffe, dass dein Haus Jesus gehört, oder? Wisst ihr, ich achte darauf. Meine Frau ist wirklich, darf ich zur Ehre des Herrn sagen, eine ganz saubere Frau. Die geht mir manchmal sogar auf die Nerven, weil sie zu viel herumputzt, ja? Aber wenn es um Jesus geht, dann ist mir das alles völlig egal. Dann können die Kinder da meinetwegen rumtoben und da kann der Nachbar kommen mit Gummistiefeln. Das interessiert mich überhaupt nicht. Unser Haus, alles, was wir haben, den Herrn geben. Sagen, Herr, das gehört alles dir. Was wird dein Haus eines Tages mal über dich sagen? Ist auch eine gute Frage, ne? Stellt euch mal vor, das Haus würde mal eine Predigt über dir halten. Wie ist denn der so, wenn die Nachbarn nicht mithören kann? Was redet er da drinnen? Oh, das möchtest du nicht wissen. Ja, ist interessant, oder? Also ganz, ganz wichtig. Das sind wichtige Punkte. Und hier Gott würdig loben. Sie knieten voller Freude. Ja, haben wir eben gelesen. Sie knieten. Auch das ist so schön, so eine Ehrfurcht zu haben, ja. Das machen wir hier auch. Das machen wir nicht, weil das entscheidend jetzt ist, ja. Man kann auch auf den Knien beten und das geht bis zur Decke, weil das Herz nicht dabei ist. Oder man möchte angeben, guck mal, ich bete auf Knie. Ja, kannst vergessen, brauchst gar nicht auf die Knie gehen, bleib lieber sitzen. Ja, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir ihn würdig sagen, Herr, du bist der Herr. Ja, ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Ich könnte im Gebet manchmal die Füße Jesu küssen. Dass ich sage, Herr, dass ich mit dir reden darf überhaupt. Dass du mich nicht verjagst vor deinem Thron. Ja, ist doch großartig, was für einen Herrn wir haben, oder? Und dann hier, der Psalm 150. Halleluja, ja? Also die Leute, die sagen, Halleluja, darf ich nicht sagen. Halleluja, so beginnt er, ja? Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine ganze große Macht zeigt. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Zittern, lobt ihn mit Pauke und Reigentanz, lobt ihn mit Saiteninstrumente, Flötenspiel, lobt ihn mit helltönenden Zimpeln, lobt ihn auch mit tiefschallenden Zimpeln. Alles, was atmet, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Ja, sie richtig den Herrn zu loben. Ja, das ist etwas ganz Großartiges. Das ist Lobpreis. Und wisst ihr, wahrer Lobpreis bedeutet 24 Stunden Gottesdienst laut Römer 12. Nicht sonntags hier den Frau Maxen machen. Bin doch auch gläubig, ich bin heute schon wieder da. Hast gesehen? Nein, Montag musst du mit Jesus unterwegs sein. Und wenn wir nachher rausgehen und irgend so ein Autofahrer nimmt dir die Vorfahrt. Ja, müssen wir meine Frau fragen und meinen Sohn, wie ich da manchmal noch abgehen kann, ja? Aber nicht zur Ehre des Herrn, muss ich zu meiner Schande bekennen, ja? Da habe ich auch noch so manche Baustelle. Und das Letzte, vier wichtige Ereignisse. Alle Ehre gebührt den Herrn. Gott allein die Ehre. Und Hiskia und das ganze Volk freuten sich über das, was Gott für das Volk getan hatte. Denn alles war sehr schnell gelungen, was Gott getan hat. Ich habe von nichts mehr Angst in meinem Leben, als dass ich das, was Jesus an Ehre zusteht, ihn wegnehme. Davor habe ich Angst. Ich möchte dir das so auch mitgeben für dein Leben. Passt du auf wie ein Luchs, passt du auf wie so ein Luchs, ja, dass du nie den Herrn Jesus die Ehre wegnimmst. Manchmal kommen Leute zu dir, das war eine tolle Predigt, ja. Jetzt wissen wir auch nicht so, es gibt ja manche so obergeistig. Alle Ehre gebührt den Herrn. Ja, natürlich, das wissen wir, aber Ehre dem Ehre gebührt. Ja, freu dich. Mach's doch mal vielleicht anders. Ja? Das nächste Mal jemand zu dir kommt und sagt, war eine tolle Predigt, wunderbar, gebe ich einen. Jesus, hast du gehört, Herrmann? Das war gut, was du da heute durch mich wirken konntest. Gleich weitergeben. Du hast mir super geholfen. Danke, dass du sagst. Kann ich weitergeben? Herr Jesus, danke, dass ich dem Bruder helfen durfte. Gib's einfach weiter. Nimm's für dich, sag wunderbar, aber er ist der Motor. Ja? Das ist so wichtig, dass unser ganzes Leben in diese Richtung geht. Alle Ehre gebührt ihm allein. Wir haben über diese vier wichtigen Ereignisse im Leben eines gläubigen Menschen gesprochen, die Berufung. Und ich hoffe, dass du heute verstanden hast, warum Gott dich berufen hat. Übrigens ist unsere Berufung vor Ewigkeit geschehen, sagt die Bibel. Nicht erst bei deiner Bekehrung. Die Berufung ist vor der Schaffung aller Dinge geschehen. Da gab es noch gar keine Menschen. Da gab es noch gar keine Erde. Da hat Gott dich schon berufen. Wusstest du das? Das steht in der Bibel. Das musste doch mal groß werden, oder? Das ist das Herr. Da war noch gar kein Mensch auf dieser Erde. Noch nicht mal Adam und Eva. Da war noch nicht ein Baum da. Da hast du an mich gedacht. Da wolltest du mit mir etwas machen. Ja, liebe Leute, wenn das kein Grund ist, dass du mit einem guten, gesunden Selbstvertrauen durchs Leben gehen kannst. Piep doch nicht rum wie so eine kleine Maus. Ja, das ist auch ein falsches Bild vom Christen. Wir müssen nicht wie Geprügelte da rumlaufen. Ja? Hör mal, der Herr, unser Herr ist doch König, oder? Wir können mit erhobenen Hauptes rumgehen und sagen, unser Herr ist da. Ich sage immer scherzeshalber zu meiner Frau, mein Vater gehört alles. Manchmal, wenn irgendwas ist, mein Vater gehört alles. Geldproblem, kein Problem. Mein Vater gehört alles, die ganze Welt. Ja, das ist so wichtig. Also die Berufung. Das Zweite, die Heiligung. Ich hoffe, dass wir das auch mitgenommen haben. Und den Lobpreis. Nicht nur, dass wir hier ein paar nette Lieder singen. Dein Leben soll ein Lobpreis sein. Das ist mein Gebet. Das ist mein Gebet. Und das Letzte, alle Ehre gebührt ihm allein. Und ich glaube, das sind vier wichtige Ereignisse im Leben eines gläubigen Menschen, die wir alle brauchen, wo wir alle aber auch noch Nachholbedarf haben. Aber unser Herr ist so gnädig mit uns. Vielleicht können wir eine Minute der Stille haben, wo wir unserem Herrn nochmal alles hinlegen dürfen. Vielleicht sprichst du mit ihm kurz über diese Punkte. Möge der Herr uns dabei helfen, dass wir zu seiner Ehre leben. Amen. Ihr dürft jetzt gerne an dem Platz, wo ihr seid, sitzen bleiben. Und ihr dürft gerne dem Herrn das sagen, was dir heute groß geworden ist. Wisst ihr, warum ich das immer so gerne mache? Weil ich nicht weiß, ob wir jemals gesund und heil ankommen zu Hause. Ja. Ich habe zu viele Sachen in meinem Leben auch schon erlebt, wo Leute plötzlich so aus dem Leben weg waren. Und wenn Gott zu dir spricht, dann gibt es nicht morgen und auch nicht übermorgen, dann gibt es nur jetzt. Rede mit ihm. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir heute so zusammenkommen durften, dass du zu uns geredet hast. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir das, was wir gehört haben, durch die Kraft des Heiligen Geistes umsetzen. Wir flehen dich an von Herzen, vergib du uns, wo wir unsere Berufung nicht würdig gelebt haben, wo unser Heiligungsleben nicht so aussah, wie du es dir eigentlich vorstellst, wo unser Lobpreis erbärmlich war. Und wo wir nicht deine Ehre gesucht haben, mögen diese Punkte verändert werden. Herr Jesus, mein Wunsch ist, dass jeder in diesem Raum von sich sagen kann, wenn er eines Tages geht, dass er dir Ehre gemacht hat. Amen.